herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Bayerisch ist für uns hier im Norden ja eher Fremdsprache. Und trotzdem ist eine Serie, in der fast nur Bayerisch gesprochen wird, seit über 20 Jahren auch hier Quotenhit, die Rosenheim-Cops. Und er ist das Gesicht, Dieter Fischer. Bayer durch und durch und bei den Cops der Kommissar. Und wenn er nicht ermittelt, dann fährt er Trecker oder zieht Rüben und Kartoffeln. Heute mal nicht am Set oder auf dem Acker, sondern bei uns auf dem runden Sofa. Herzlich willkommen, Dieter Fischer. Schön, dass du da bist. Freut uns sehr.
Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder da bin.
Ja, eben. Du warst schon mal hier und hast diesen wahnsinnig weiten Weg vom Chiemgau hier zu uns hoch aufgenommen, um auf dem runden Sofa zu sitzen. Ja, großes Zeit, Kompliment.
Jederzeit und immer gerne wieder, weil das ist ja eine wunderbare Sendung.
Ist Kult hier im Norden. Und du magst, habe ich gehört, auch Hamburg. Wie hast du denn den Tag heute verbracht? Du bist ja schon gestern gekommen.
Ja, das ist immer ganz toll, wenn jetzt heute so ein schönes Wetter und dann gehst zur Binnenalster. Bin ich fast außen rumgegangen, bin ich wieder zurückgegangen. Ein Krabbenbrötchen habe ich gegessen, obligat. Ja. Und dann war ich noch an der Elbe und so. Das ist einfach nur schön, nur schön, nur schön.
Also Alster und Elbe gleich, beides genau, an einem Tag. Genau. Könntest du dir vorstellen, hier zu leben?
Könnte ich mir vorstellen, tatsächlich.
Ehrlich?
Ja, wir haben einmal eine Anfrage gehabt für ein Theaterstück, das wir in Hamburg gespielt haben. Zwei Vorstellungen, wollten 100 Vorstellungen haben, aber das war mit den Rosenheim-Cops nicht vereinbar. Aber das war dann zumindest teilweise in Hamburg gewesen.
Schau, und ich hätte gedacht, dir fehlen hier einfach die Berge und das Bayerische, so dieses Heimatliche, was ihr hier lebt. Du hast ja auch öfter mal Tracht an, ne? Privat.
Genau. Naja, ich sag, man hat aber dafür was anderes, was man nicht hat. Zum Beispiel diese Küstennähe oder vielleicht das Shitwetter.
Das war jetzt gemein. Es ist mittlerweile gar nicht mehr so schlecht. Also bei euch bei München jetzt, ja, ist das schlechte Wetter. Habe ich immer das Gefühl, wenn ich auf die Karte schaue, jetzt öfter.
Das ist eindeutig so. Ja. Zumindest dieses Jahr war es so. Ganz extrem, ja.
Ich glaube, gerade hat einer das Licht angemacht. Ich habe übrigens noch eine News. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast heute, als du so spazieren gegangen bist. Es gibt ein neues Traumpaar, ein neues Promi-Paar.
Aha.
Ja, pass auf. Und zwar Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und TV-Star Jörg Pilawa. Alle berichten drüber. Ich habe gerade geschaut, in den sozialen Medien, Zeitungen, alle schreiben über genau diese Nachricht des Tages.
Ja, da kann man Ihnen eigentlich nur viel Glück wünschen.
Sag ich, viel Glück und eitel Sonnenschein. Keine Lust auf die sozialen Medien. Das ist mir auch aufgefallen, weil ich gucke ja ganz gerne bei unseren Gästen, was die so gepostet haben in letzter Zeit, bei Instagram, Facebook. Und ich habe dich nicht gefunden.
Ja, es ist so, manche brauchen 30.000 Follower. Ist heute so, dass man zum Casting zugelassen wird, um dann das eventuell tun zu können, was man beruflich machen will, nämlich Schauspielen. Und für die 30.000 Likes oder Follower musst relativ viel veranstalten. Und das ist mir unter uns gesagt, es blöd.
Keine Lust, keine Zeit.
Und das ist auch gefährlich. Also diese Plattform ist ja nicht gesichert oder sowas. Da wäre der Schindler da drin damit.
Hast du schon mal mitgekriegt oder bist du selbst betroffen?
Ja, wir waren betroffen von den Rosenheim-Cops. Love-Scamming war da das Thema.
Und
da hat sich irgendjemand als Igor Jeftic, als Hansen ausgegeben.
Ein Kollege von dir, ja.
Genau, und dann ist eine gutgläubige Frau darauf reingefallen und hat da zigtausend Euro berappt. Und ja, und das müsste halt stärker kontrolliert werden, das Ganze.
Ja, und da hast du gedacht und gesagt, mache ich erst gar nicht.
Ich habe gar nicht angefangen.
Musst du ja auch nicht, du brauchst auch keine 30.000 Likes, weil du Millionen im Zuschauer hast, die dir folgen, indem sie einfach immer wieder die Rosenheim-Cops einschalten. Es ist ja Wahnsinn, die Sendung und die Serie gibt es jetzt seit wie viel? 20 Jahren? 25 Jahren
wird gedreht und ich glaube gesendet seit 23 Jahren. Und das Geheimnis, glaube ich, ist dieses Drum, dieses alte Drum frisch zu halten, immer wieder neu heranzugehen. Wir haben ja immer ähnliche Fälle, ähnliche Drehbücher oder so, aber immer wieder das neu zu begreifen, das, glaube ich, ist unser Geheimnis und auch die Kunst dabei.
Und vielleicht auch ein bisschen, wenn ich das sagen darf, so die Beschaulichkeit. Das ist ja nicht eine besonders hektische, aufregende Serie, sondern eigentlich eine eher ein bisschen gemächlichere, so wie man sich auch die Bayern so vorstellt, ein bisschen gemütlich.
Und das Ermitteln passiert nebenbei. Da ist jetzt eine Bestellung, die fehlgeleitet wurde, weitaus aufregender. Wir waren einmal in Rosenheim und haben das Kommissariat besichtigt, das Echte. Ja, und da waren zig Leute an zig Computern gesessen und da sagt der Igor Jeftic, der den Hansen spielt, sagt, und das ist bei uns alles Stockel. Eine Person.
Du bist Stockel, der Kommissar.
Nein, Stadler.
Stadler, Entschuldigung. Du bist Stadler und auch schon seit 15 Jahren jetzt dabei.
Genau.
Und wir schauen uns einfach mal eine Szene mit euch an.
Das, darüber spricht der Norden. Täglich im NDR-Fernsehen.
So wird ermittelt. Man redet drüber, über den Fall.
Nichts passiert.
Nee, nichts passiert. Aber der Stadler ist halt auch ein wahnsinnig beliebter. Was würdest du sagen, gibt es eine Parallele zum Fischer?
Ja, natürlich. Also jetzt mal die ganze Körperlichkeit. Ja. Aber der Stadler ist, sage ich, eher grummelig. Das würde ich von mir jetzt nur in Ausnahmefällen so sagen. Und der Stadler ist also ein bisschen geiziger oder so sparsam genickert. Und das möchte ich von mir auch nicht sagen. Also da unterscheiden wir uns, aber es gibt durchaus Parallelen. Und mein Trick, wenn manchmal wollen wir ja auch nicht erkannt werden, ja, im Supermarkt zum Beispiel.
Ist aber gar nicht so leicht, denke ich, weil du fällst ja auf, auch durch deine Statur. Du bist einfach präsent da.
Das war selbst mit den Corona-Masken nicht möglich. Auf alle Fälle ist so, dass ich dann so grantig schaue wie der Stadler und dann wäre ich nicht angesprochen.
Da denken die, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, den lass ich mal lieber in Ruhe und allein. Wie sieht denn ein Tag bei dir aus? Du wohnst ja auch in der Nähe vom Drehort. Ist das so, wie andere ins Büro fahren, fährst du dann halt zum Set seit Jahren?
Genau so ist das. Ich stehe immer relativ früh auf, um 3 Stunden vor dem ersten gültigen Wort wach zu sein. Das hat mir mal eine ältere Kollegin, die NC Fuchs, hat mir das gesagt. Und das beherzige ich seitdem. Und dann fahre ich da hin, ganz entspannt, komme an, gehe in Kostüm, dann in die Maske und dann ist die erste Textprobe und dann geht es den ganzen Tag so durch. Ja. Abends nach Hause, am nächsten Tag wieder, 5 Tage die Woche, eigentlich das ganze Jahr durch.
Und das ganze Jahr durch?
Ja, sagen wir mal, jetzt habe ich eine Unterbrechung, aber wir drehen von, ich glaube, das Jahr März bis Anfang November.
Das ist aber auch nicht unanstrengend. Also viel Sozialleben ist in der Zeit nicht.
Nein, man existiert quasi nicht.
Da ist ja gut, dass du so auf dem Land abgeschieden wohnst, wo sowieso nichts passiert, dann verpasst du auch nichts.
Ja, so ungefähr, ja.
Du hast noch eine zweite Leidenschaft neben dem Spielen und das ist Treckerfahren. Wir haben gerade schon die Bilder gesehen und natürlich auch Trecker polieren und reparieren, alles was dazugehört. Und die Männer, die Nils eigenwillig beim Treckerfahren getroffen hat, die können das nur zu gut verstehen, dass das eine große Liebe von dir ist.
Das Gäste auf dem roten Sofa, täglich um 18.45 Uhr im NDR-Fernsehen.
Ja, Männer, die auf Treckern fahren, so eine ganz eigene Spezies. Aber du gehörst auch dazu.
Ja, es ist manchmal pathologisch, aber leidenschaftlich.
Du konntest das alles nachvollziehen gerade, ne? So diese Begeisterung für die Trecker und auch reparieren und polieren. Das, was wir hier sehen, das sind alles deine oder eure Trecker.
Unsere, ja.
Also die Brüder, ihr 5, ihr seid alle leidenschaftlich.
Die älteren 2 nicht, die sind eher auf Motorräder, aber die jüngeren 3 sehr wohl.
Und das sind die, die euch im Leben so zusammengesammelt habt?
Genau.
Sind das so teilweise welche, wo ihr lange gefiebert habt, dass ihr die kriegt? Kennt man die Modelle? Also ich kenne mich natürlich gar nicht aus.
Und der blaue da zum Beispiel ist eine Fehlfarbe. Das heißt, der wurde vom Vorbesitzer falsch lackiert, also in blau. Der wäre eigentlich grau, aber da sind nur 109 Stück gebaut worden. Das ist was ganz was Seltenes. Und mit einer der gesuchtesten von dieser Firma.
Ja, wir haben gerade gesehen, Lanz, was ist das für eine Firma?
Schlütter, die sind in Freising gebaut worden. Wir ja auch geboren wurden in Freising. Und unsere Vorfahren waren ja bei dieser Firma und deswegen auch diese unglaubliche Leidenschaft zu dieser Firma.
Ja, dein Vater war schon Trecker-Testfahrer. Was macht man denn als Trecker-Testfahrer? Fährt man da so um die Strohballen rum? Oder?
nein. Der setzt natürlich die Maschinen ein, hat sie vorgeführt. Das heißt, wenn eine Neuerung kam, und das kam bei dieser Firma oft vor, mussten diese der Kundschaft, der Landwirtschaft vorgeführt werden, in Vorführungen und in Ausstellungen. Das war seine Aufgabe.
Er konnte dann so wie so ein Pferd in der Dressur konnte er dann besonders schön fahren.
Da geht es um exaktes Arbeiten, also ums Pflügen oder sowas. Und um diese schiere Leistung, weil die Konkurrenz hat ja nicht geschlafen. Aber diese Firma ist ja, möchte ich sagen, eigentlich die kleinste Firma gewesen, die so lange überlebt hat. Aber sie haben sich spezialisiert auf Großtraktoren. Die sieht man dann eher da im hinteren Bereich. Das sind diese Großtraktoren.
Genau. Und ihr 5 Jungs, in welchem Altersabstand seid ihr eigentlich?
Der erste ist Jahrgang 63, dann haben wir 70, 71, 72.
alles hintereinander weg.
Orgelpfeifen.
Ein Abwasch, wie meine Mutter jetzt sagen würde. Genau, genau. Und ihr seid dann wie die kleinen Orgelpfeifen, saß dann in der Fahrerkabine mit eurem Vater auf dem Trecker?
Oder? Ja, ja, wenn er da war. Der war natürlich viel im Ausland unterwegs und viel, bundesweit ist er ganz viel in Norddeutschland gewesen, weil die großen Maschinen waren eigentlich nicht in Bayern gefragt, sondern hier.
Niedersachsen.
Niedersachsen oder Schleswig-Holstein hauptsächlich.
Und kannst du dich noch so an das erste Mal Treckerfahren erinnern als kleiner Junge?
Ja, das war bei einem Bauern, der direkt an unser Grundstück angegrenzt hat. Und wir jüngeren Brüder haben immer gestritten, wer fahren darf. Und ich habe dann fahren dürfen. Der hat einen Gang rein da. Und dann warst du und bist auf der Wiesen dahin gefahren. Und wenn wir nicht da waren, hat er auch den Gang nicht und hat ihn alleine laufen lassen und hat dann hinten sein Gras aufgelegt. Aber das war ganz, ganz stolz. Und ein Bruder ist einmal gekommen und hat gesagt, ich bin heute im vierten Gang gefahren. Dann haben wir es ihm nicht geglaubt.
Also vierter ist schon...
Vierter Gang war Olympiade.
Aber das kann ich mir vorstellen, dass es dann auch unter den Jungs so ein bisschen so ein Wettkampf ist natürlich. Wer hat schon dritten, vierten eingelegt und so, ne?
Genau, ja. Ja, genau, so war das.
Und dieses Traktorfahren, ist es eigentlich Treckerfahren, was so toll ist, oder reparieren, polieren? Was macht ihr mit diesen Treckern?
Gehört alles dazu. Das heißt, erst einmal so einen Schlepper finden und dann ihn bekommen. Dann heimtun und dann schauen, was fehlt. Und dann dieses Richten, dann dieses erste Mal fahren, damit das einsetzen oder sowas. Manche kann man so lassen, manche müssen sehr aufwendig restauriert werden oder sowas. Das ist beeindruckend, ja.
Und das machst du und das macht ihr auch. Also restaurieren, sodass du dir ölige Finger holst und im Baumann mit deinem Trecker. Und
die letzten Jahre weniger, weil jetzt es gibt eigentlich kaum mehr welche auf dem Markt. Aber wenn einer hergerichtet wird, bin ich dabei. Also auseinander geht immer. Ja. Und zusammensetzen wird es dann schwierig.
Ich habe auch gehört, das teuerste Werkzeug beim Trecker restaurieren ist eigentlich die Taschenlampe.
Ja, für den Kunden, so muss man sagen. Und zwar ist es das Gerät, mit dem mein Mechaniker zum Beispiel die massivsten Fehler findet. Wenn jetzt ein Motorblock einen Haarriss hat, kann man praktisch nicht mehr verwenden. Und wenn der mit seiner kleinen Taschenlampe da so rumschaut, da wäre ich ganz nervös.
Dass er nicht den Haarriss noch findet. Ja, genau. Aber fährst du auch noch Trecker und müssen die bewegt werden?
Ja, sagen wir mal, ist einmal im Jahr, wenn die alle einmal laufen, dass wie das Öl da ist, wo es hingehört. Und sonst arbeite ich schon ab und zu noch bei Bauern mit. Meistens pflügen oder grubbern oder so.
Ja, also richtig Landwirtschaft.
Genau, diese schwere Arbeit, weil es sind ja schwere Maschinen, also wie gesagt, die hinteren.
Und im Ort heißt es dann, wenn die Trecker, die Motoren zu hören sind, da kommen wieder die Fischerjungs. Und dann wie die Cartrides bei Bonanza, kommt ihr dann auf euren Trecker
so
da
ungefähr,
an.
So ungefähr, ja.
Aber du lebst auch immer noch, also die Scheune ist bei dir oder bei euch in der Nähe, du lebst immer noch auf einem Hof.
Ja.
Aber Tiere?
Nein, schon lange. 68 haben die mit der Landwirtschaft aufgehört und ich bin 71 auf die Welt gekommen. Und nur dazu woanders. Ich bin ja in Freising auf die Welt gekommen und der Hof ist ja südlich von München.
Aber einen grünen Daumen hast du immer noch, habe ich gehört.
Ja, leidenschaftlich Garten, Gemüsebau mag ich sehr.
Was ziehst du so alles? Wir haben, ich weiß nicht, ob wir es schon gezeigt haben, ganz schöne Fotos von dir auch im Garten.
Ja, also in der Regel im Gewächshaus Tomaten und.
Guck mal hier, die Möhren.
Ja.
Prachtexemplare natürlich.
Ja, aber das war ein gestelltes Foto. Weil
hast die Möhren schnell vom Markt geholt,
mit dem Gelee und mit dem Trachtenhemd gehe ich zur Gartenarbeit. Aber so schaut mein Garten aus.
Und bringst du dann auch ab und zu mal was mit für die Kollegen? Dann kommst du wieder mit deinem Korb Möhren oder.
Ich habe es noch nicht gehört, jetzt bringt ihr schon wieder irgendwie. Das ist ja irgendwie schlimm, aber das habe ich noch nicht gehört.
Und hast du einen Tipp gegen die Schnecken?
Bierfalle.
Dann
Bierfalle.
Doch.
Aber man lockt sie auch von weiter an. Aber Bierfalle ist relativ sicher.
Gut, aber du bist ganz glücklich mit deinem Garten dieses Jahr. So, was
das passt. Das passt, ja.
Ja, schön. Also kann man nur hoffen, dass man dich nicht findet in dieser Idylle, dass du auch alleine bleibst, ne? Und nicht irgendwann die ganzen Fenster stehen und dann auch Trecker fahren wollen.
Prominente Gäste oder Experten täglich um 18:45 Uhr auf dem roten Sofa bei DAS.
Dieter, Schauspieler, wie bist du auf dem Land aufgewachsen, in Freising, mit dem Vater, der eben Testfahrer für Traktoren war, die Mutter, Mutter und Hausfrau bei 5 Jungs, klar. Da war, könnte ich mir vorstellen, Kunst, Theater, war das bei euch Thema oder hattest du eine Inspiration
nicht
zu Hause?
Überhaupt nicht. Also das ist, ich bin völlig aus der Art geschlagen dadurch. Ich habe einen ganz normalen Beruf gelernt, ganz normalen Beruf ist Schauspieler auch, aber einen normalen Beruf. Ich habe Kaufmann gelernt und nebenbei habe ich begonnen, Amateurtheater zu spielen. Und da war tatsächlich mal jemand vom Bayerischen Rundfunk drin, der hat gesagt, bei mir würde es sich lohnen, weiterzumachen. Und dann war der Floh im Ohr. Und dann habe ich mich da auf Schauspielschulen beworben, wurde genommen, habe die Ausbildung gemacht und habe dann dieses Kaufmännische bleiben lassen und bin dann ans Landestheater Niederbayern gewechselt.
Ja, das klingt jetzt so locker, aber das war es ja gar nicht, weil du musstest ja wirklich dann beides machen. Du musstest Geld verdienen.
Natürlich.
Und hast deshalb deinen Beruf als Kaufmann in einem großen Kaufhof.
Ja, im Kaufhof damals.
Im Kaufhof tatsächlich. Gibt's ja nicht mehr. Gemacht in der Fischabteilung und nebenbei bist du auf die Schule gegangen. Genau. Hast du das beides unter einen Hut gekriegt?
Ja, das war schon eine schwierige Zeit. Also 6 Tage Woche, zum Teil 7 Tage. Am Sonntag habe ich dann noch Sprecherziehung genommen, dass ich vom Bayerischen in ein Theaterhochdeutsch komme. Und ich musste das selber finanzieren. Und das wollte ich auch. Mein Vater wollte mich mal unterstützen, aber das habe ich nicht angenommen. Mhm. Und ich habe das wirklich mit meiner Arbeit finanziert und durchgezogen. Da war ich platt, ohne Ende, aber glücklich, dass ich es gemacht habe.
Das heißt, du hast morgens Fische entschuppt und dann bist du auf die Bühne gegangen, bist nach Fisch gerochen wahrscheinlich.
Ja, zum Leidwesen.
Keine Kussszenen heute bitte. Und dann abends nach der, nach den Proben, nach dem Schauspieltraining bist du wieder ins Kaufhof gegangen.
Oder? Ja, zum Teil war es so. Zum Teil zweimal am Tag, zum Teil einmal am Tag. Man hat das irgendwie, ich habe einen sehr guten Chef gehabt, der das exakt dementsprechend angepasst hat, alle halbe Jahre, alle Semester. Und es ist irgendwie gegangen. Und ich war dauermüde und permanent nach Fisch gerochen wahrscheinlich.
Aber du hast es geschafft.
Ja.
Du bist wahrscheinlich umso stolzer, dass du es eben so geschafft hast. Es ist dir im wahrsten Sinne ja nicht in die Wiege gelegt worden.
Ja, ich kenne es anders
nicht. Hast es dir erarbeitet.
Ja, ich kenne es anders nicht. Und dann war ich am Landestheater und dann habe ich diesen berühmten Anruf bekommen, dass ein Regisseur Hollywood von mir, ja quasi, das bayerische Hollywood, der Bernd Fischer war das, und der hat von mir gehört gehabt und wollte mich kennenlernen, um mich in einem Film zu besetzen. Also ich habe mich nie darum bemüht. Und das hat geklappt.
Und warst du der Bürgermeister?
Nein, das war ein Alpendrama. Da war ich der Urban Suiter, unglücklich verliebt und zum Schluss im Gefängnis. Aber das hat der Bogner gesehen. Der hat mich dann als Penner Hansi in München 7 besetzt und dann als Kaiser von Schexing besetzt. Und da sind die Rosenheim-Cops aufmerksam geworden. Und so ist halt eins immer ins andere übergegangen.
Und jetzt bist du in den Rosenheim-Cops oder bei den Rosenheim-Cops eben schon seit 15 Jahren. Ist das Fluch und Segen zugleich oder nur Segen?
Nein, natürlich ist das erst einmal ein Geschenk, dass man eine Rolle so lang spielen darf und dass man immer Arbeit hat in diesem Beruf, der so unsicher ist.
22 Jahre auf dem roten Sofa. Ich bin sitzen geblieben, nicht in der Schule, aber hier. Ja.
Aber der Fluch ist halt, dass man eigentlich kaum noch aus diesem Rollenfach rauskommt. Als Schauspieler wird man ja, sagen wir, vielseitiger sein. Und das ist ja, manche Caster oder manche Besetzer haben halt da wenig Fantasie, dass da was anderes möglich wäre. Mhm. Und es ist auch beim Publikum so, wenn man im Theater ist, kommen sie ja, weil sie einen Stadler sehen wollen, aber dann kriegen sie einen Bischof vorgesetzt, der anders funktioniert. Ja. Und es dauert ein paar Minuten, bis die Leute das so akzeptieren.
Du spielst schon auf deine Rolle an. Im Theater Bayerischen Hof spielst du, spielt ihr Kardinalfehler, ein Stück, wo du eben als Kardinal besetzt bist. Aber das Schöne ist, du hast eben diese zweite Bühne und kannst eben auch andere Rollen ausspielen. Wir schauen einfach mal rein.
Herzlich. Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist, aber ein Foto, ein altes Foto und ein Poststempel auf dem Brief ist Beweis nichts, ist Beweis gar nichts. Bitte!
Ja, aber vielleicht beweist dir das hier etwas.
Das ist ja ein Vaterschaftstest.
Ja, ich habe Ihr genetisches Material testen lassen.
Was für ein genetisches Material?
Ein Haar.
Ein Haar aus meiner Mütze.
Ein Haar aus Ihrem Pileurus, den ich mir geliehen habe. Es ist eindeutig. Sie sind mein Vater.
Oh, und er ist ja eigentlich der Bischof, hast du mir gerade noch gesagt. Genau. Ich habe jetzt gedacht, dass du Theaterdeutsch sprechen würdest. Aber das ist im Grunde genauso bayerisch wie hier und bei den Rosenheim.
Es ist angebayert, gewünscht gewesen. Ja. Und zwar fürs Münchner Publikum, weil dieses Stück wurde in Trier uraufgeführt und dann in Köln und Düsseldorf. Und dann hat man gesagt, man macht eine eigene Fassung für München und da setzt man bayerische Volksschauspieler ein.
Kannst du so richtig Hochdeutsch sprechen? Also könnten wir beide uns jetzt auch auf...
Jetzt gleich nicht. Ah. Da brauche ich einen Text dazu. Und das ist schon so lange her, dass ich diese Ausbildung gehabt habe. Und wenn ich jetzt ein Textbuch hätte und das einstudiere, dann geht's.
Weil du eben auch zu Hause bayerisch sprichst und auch ja diese bayerische Kultur sehr liebst und lebst. Ja, ne? Du gehst gerne in Wirtshäuser und bist gern mit deinen Nachbarn zusammen. Also ihr seid ja sehr
heimatverbunden. Ich bin auch im Trachtenverein. Mhm. Das ist auch immer sehr lustig. Ich mag das schon sehr, dieses.
Interessant finde ich, du hast mal gesagt, dass eine Kirche heilig ist. Oder nee, was sagst du, die Bühne, Entschuldigung, nee, die Kirche ist ein heiliger Raum, ähnlich wie das Theater. Mhm. Und du bist ja recht gläubig oder sehr gläubig. Mhm. Was empfindest du da in der Kirche, dass du das so sagst?
Ich war jetzt am Wochenende in einem Kloster in Österreich und das war früher schon mal ein Kloster, dann war es irgendwie, also der Kirchenraum war eine Turnhalle, aber die Mönche haben das so eingerichtet für sich als neue Kirche und es ist spürbar, es ist da. Mhm. Wenn ich neige, da friert es mir jetzt, wenn ich davon verzeihe, man spürt was. Mhm. Das ist halt einfach ein heiliger Raum. Das ist, wenn ich in München in Frauenkirche gehe oder so, also das ist der Dom oder der alte Bäder oder so, man spürt es. Man spürt was, dass da das ein besonderer Raum ist. Und ich glaube, ähnlich ist beim Theater oder bei einem, in einem Museum ja auch.
Mhm. Weil du da gerade auch einen Bischof spielst, hättest du dir vorstellen können, auch Pfarrer zu werden?
Ja, natürlich. Das hätte man durchaus vorstellen können. Hätte man auch ein Kloster vorstellen können. Aber es gibt so viel Schönes auf der Welt noch dazu. Mhm. Also diese barocke Lebensart, die ich praktiziere oder so. Aber das ist durchaus ein interessanter Beruf. Ja,
der Glaube, der eben tief verwurzelt in dir ist, hat ja auch ein Grund, sag ich mal, die Erfahrungen, die du gemacht hast, sprechen wir gleich drüber. Du engagierst dich und zwar für die Hospizbewegung und bist Schirmherr eines Hospizes in Bayern und spendest auch dein Honorar von Lesungen dorthin. Und warum ein Hospiz am Ende eines Lebens ein wahrer Segen sein kann, das zeigt Anna Lohmann.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Ja, sehr berührend.
Sehr.
Und du bist auch gerade, habe ich gemerkt, emotional sehr mitgegangen. Dir kommen viele Sachen bekannt vor, die gerade gesagt worden sind. Und auch das Gefühl, was sich da vermittelt hat. Ne?
Mhm. Das heißt, das Sterben, klammern mir immer aus, aber das Sterben gehört zum Leben dazu. Bis zum Schluss leben, also im Sterben. Und am besten ist natürlich, wenn man das zu Hause im vertrauten Umfeld machen kann, bei seinen Lieben. Aber manchen ist es nicht möglich, nicht geschenkt. Und da ist es wunderbar, dass es so eine Einrichtung gibt wie ein Hospiz. Mhm. Und das ist ganz egal, ob das jetzt unseres ist im Pfaffenwinkel oder egal wo. Und jetzt, wir bauen ja gerade ein Hospiz, zwei Hospize für Polling, auch für Kinder, also bis 18. Und das ist dann schon schwierig, wenn Kinder von uns gehen müssen. Die Dame, die wir da gesehen haben, die war ja 94, glaube ich. Aber trotzdem ist es, wie sie gesagt hat, dankbar. Also es ist einfach eine tolle Einrichtung, dass, ja.
Diese Dankbarkeit ist ja auch für dich ein ganz wichtiges Gefühl. Mhm. Und diese Dankbarkeit drückst du ja auch aus. Ich weiß, dass du Silvester immer hoch zum Kloster Andex gehst und im Grunde aus Dankbarkeit, weil dir ja in einer schwierigen Situation mit 19 warst du in einem Auto mit vier jungen Leuten und einer ist umgekommen. Es gab einen Unfall, wo du heute noch dankst dem lieben Gott dafür, dass du am Leben bist.
Ja, ich bin hier, heute hier, dankbar, dass ich das sein kann. Und ich gehe jedes Jahr an Silvester ununterbrochen. Also auch wenn ich Theater spielen muss, habe ich es immer geschafft, dass ich nach Andex komme. Und das sind jetzt gerade im Hintergrund diese Bilder, das ist eine Weihnachtslesung. Und mir geht es so gut. Ich habe so viel Glück gehabt im Leben. Mhm. Und vielleicht kann ich durch diese Weihnachtslesung in einen Teil wieder zurückgeben. Mhm. Und es wird ja dadurch das Hospiz unterstützt oder die Hospizarbeit. Und es kriegt dadurch auch eine Öffentlichkeit. Und das ist meine Aufgabe als Schirmherr. Ich kann eigentlich nur mit meiner Öffentlichkeit dazu beitragen. Die Arbeit, also die wirkliche Arbeit im Hintergrund machen andere.
Ja, und du hast auch erfahren, was es bedeutet, wenn man kein Hospiz hat, um unterstützt zu werden auf diesem letzten schwierigen Weg. Deine Mutter ist sehr früh gestorben, du warst 27, sie ist an Krebs gestorben. Genau. Der Vater, da warst du 34.
Genau.
Das heißt, du hast schon sehr früh Todeserfahrung in deinem nächsten Umfeld gemacht.
Ja, und man ist allein. Man ist ja kein Profi im Sterben. Also man ist überfordert. Und so ein Hospiz, wie es jetzt gerade in dem Beitrag geheißen hat, da war der Mann dabei beim Sterben. Und es gibt so Gästezimmer im Hospiz. Also es sind ja nicht getrennt voneinander. Und hätte ich damals gewusst, dass es so eine tolle Einrichtung gibt wie dieses Hospiz in Polling, hätte man das bestimmt für meine Mutter und für meinen Vater genutzt. Jetzt weiß ich es und jetzt möchte ich es auch verbreiten, diese Möglichkeit.
Ja, find ich total schön. Also auch, dass du so sagst, gehört eben zum Leben dazu, dass man sich eben auch zu Lebzeiten dann auch Gedanken macht, wie möchte man diesen letzten Weg gehen, wo möchte man vielleicht begraben werden und sich diese Gedanken nicht sich übermannen lässt, wenn es dann sowieso alles Chaos ist und schlimm ist, weil das so schmerzhaft ist, den Tod zu erleben.
Und es gibt so viele ehrenamtliche Hospizbegleiter, die eben auch diese Erfahrung gemacht haben, dass ein Partner gestorben ist. Ja. Und das ist großartig, dass es die gibt.
Dieter, Mensch, jetzt haben wir so ernsthaft geendet, unsere Sendung. Es ist so schön, dass du hier bist, hier warst, du kommst wieder und dann enden wir fröhlicher. Aber ich finde, das ist auch was sehr Schönes, was du zum Schluss gesagt
hast.
Viel tiefer. Vielen Dank dir und komm gut nach Hause. Morgen geht es ja weiter mit dem Dreh gleich.
Genau.
Du musst früh nach München, nach Bayern zurück und dann 600. Folge Rosenheim Cops. Grüß alle, feiert schön, ihr habt es verdient. Weiter so.
Danke, vielen Dank.
Danke dir, danke euch. Und morgen kommt Kai Küstner, toller Kollege, NR Info, Erfolgspodcast, Streitkräfte und Strategien. Da ist er verantwortlich und erzählt uns morgen von seiner Arbeit. Tschüss, bis dahin, geht weiter mit dem Programm. Ciao.